Markus 4, Verse 1 bis 20. Als Jesus wieder einmal am See lehrte, versammelte sich eine so große Menschenmenge um ihn, dass er sich in ein Boot setzte. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles, und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Unter anderem sagte er: Hört zu, ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf dem Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt. Und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dorngestrüpp, und die Dornensträucher überwucherten und erstickten die Saat, sodass sie keine Frucht brachte. Und einiges fiel auf guten Boden, ging auf, wuchs und brachte Frucht, 30-fach oder 60-fach oder sogar 100-fach. Jesus schloss mit den Worten: Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Als die 12 und die anderen, die zum Jüngerkreis gehörten, mit Jesus allein waren, fragten sie ihn nach der Bedeutung seiner Gleichnisse. Da sagte er zu ihnen: Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Und mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Dann fuhr er fort: Dieses Gleichnis versteht ihr nicht? Wie wollt ihr dann überhaupt Gleichnisse verstehen? Der Bauer sät das Wort. Bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Wieder bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen dieser Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Bei anderen schließlich ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort, nehmen es auf und bringen Frucht. 30-fach, 60-fach und 100-fach. Worte des lebendigen Gottes. Dank sei dir, o Herr.
Lasst uns zusammen beten. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin kehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat, einem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der ist, genauso soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurück zu mir kehren. Vater, wir danken dir für die Macht deines Wortes. Wir danken dir dafür, Vater, dass du heute zu uns sprichst. Und Vater, weil du zu uns sprichst, bitten wir dich, dass du unsere Herzen und unseren Verstand für dein Reden öffnest, so dass wir deine Stimme hören und beherzigen und danach leben. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Wie macht Jesus sich in Leipzig bekannt? Wie macht sich Jesus in Leipzig bekannt? oder in der Stadt, wo du herkommst, oder in dem Land, wo du herkommst. Wie will Jesus andere Menschen erreichen? Markus Kapitel 4, Vers 1 bis 34 gibt uns sozusagen Jesu Plan für Gemeindewachstum und Evangelisation. Und nächste Woche werden wir dann hören, wie Jesu Reich als Ganzes wächst, sozusagen das Big Picture, also das große Bild. Diese Woche, in den Versen 1 bis 20, legt Jesus den Fokus vielmehr auf uns als Einzelne und auf sein Wort als Mittel zum Wachstum. Und hinter diesen Versen 1 bis 20 steht eigentlich die Frage für uns: Wie reagierst du auf Jesus? Wie reagierst du auf Jesu Wort? Hast du Jesu Einstellung zu seinem Wort? So, lass uns schauen, was Jesus uns dann heute dadurch zu sagen hat. Zuerst sehen wir die Priorität des Wortes. Das ist unser erster Punkt. Jesus hat schon überraschende Prioritäten. In Markus Kapitel 1 ist er gerade dabei, einen Haufen Menschen zu heilen. Und dann auf einmal sagt er in Vers 38, komm, lass uns von dieser Stadt gehen, ich will predigen. Und wir denken, was soll denn das? Menschen kommen zu dir, Jesus, und du kannst sie heil machen. Und jetzt willst du weggehen, damit du Worte sprechen kannst. Das ergibt wenig Sinn. Und hier am Anfang von Kapitel 4 hat Jesus dieselbe Priorität. In Vers 1 sehen wir, dass viele sich um Jesus sammeln, wohl immer noch um Heilung zu erfahren. Und was macht Jesus? Oh, er hört nicht auf zu lehren, sondern er steigt in ein kleines Boot, geht weg vom Ufer, sodass er weiter lehren kann. So konnte er vom See aus zu der ganzen Menge sprechen, die sich am Ufer befand. Jesus lehrte sie vieles. Jesus ist dabei, in dem Markus-Evangelium eine neue Gemeinschaft, eine neue Gruppe von Menschen zusammen und zu schaffen durch sein Wort und in der Kraft seines Geistes. Und weil er diese neue Gruppe von Menschen durch sein Wort und durch die Verkündigung seines Wortes schafft, deswegen ist seine Priorität, sein Wort zu lehren. Und so soll es dann nicht überraschen, dass Vers 14 der Kern von diesem Gleichnis ist. Vers 14, der Bauer sät das Wort. Das ist der Kern der Sache. So wächst Jesus sein Reich, so sammelt Jesus seine Gemeinde. Keine Tricks, kein großes Theater, keine 10 Strategien, wie man eine leere Gemeinde zu einer Vollgemeinde macht. Er sagt auch nicht, dass der Bauer besonders charmant oder besonders charismatisch oder mitreißend sein kann, was mich sehr glücklich macht, weil ich ein langweiliger Engländer bin. Es geht nicht um die Begabungen oder Bildung des Sprechers. Es geht in Vers 14 lediglich um das Wort. Der Bauer sät das Wort. Und weil Jesu Priorität das Wort ist, Gottes Wort, deswegen ist das auch unsere Priorität. Und wir können merken, dass es wirklich die Priorität ist, wenn wir auch da sehen, Vers 14, Jesus sagt nicht einmal, wer diese mysteriöse, unbekannte Bauer ist. Ist es Jesus? Sind wir es? Sind es die Jünger? Ich glaube, es ist bewusst zweideutig gelassen, weil die Botschaft, das Wort, wichtiger als der Bote ist. Und tatsächlich, wenn Christen von Jesus sprechen, wenn Christen Gottes Wort sprechen, dann spricht Jesus durch sie. Also wenn wir fragen, ja, wer ist denn dieser Bau? Ist es Jesus oder sind wir es? Beides. Wenn ein Christ von Jesus Christus spricht, so spricht Jesus auch. Nun, wenn Jesus die Identität dieses Mannes, dieses Baues nicht offenbart, so sagt er uns allerdings, was das Wort ist. Würden wir zurück zu Markus 1, Verse 14 und 15 gehen, dann würden wir Folgendes lesen. Jesus verkündete die Botschaft Gottes. Die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt diese Botschaft. Oh, das ist das Wort, was der Bauer sät in Vers 14. Diese frohe Botschaft, das Evangelium. Die Frage, die ich im Moment ziemlich gerne stelle, also kommt es mir vor, ist die, wenn du Christ bist
Könntest du jemandem das Evangelium in 90 Sekunden oder in 2 Minuten erklären? Vielleicht später beim Abendessen, wenn man an einem Tisch sitzt und man ein bisschen gegessen hat, könnte man diese Frage auch stellen. Könnten wir jemandem Gottes frohe Botschaft kurz und knackig erklären? Denn diese Botschaft ist Jesu Priorität hier in diesem Gleichnis. Ich versuche das jetzt. Es wird höchstwahrscheinlich weniger als 2 Minuten sein. Vielleicht mehr, wer weiß. Gott hat diese Welt gemacht. Das Elend, das Leid, was wir in dieser Welt erleben, kommt nicht von Gott, sondern kommt davon, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Doch Gott sieht das Böse in dieser Welt und er wird es nicht ewig zulassen. Er wird es nicht ewig zulassen. Eines Tages wird er zurückkehren und alles neu machen. Diese Welt völlig neu machen, ohne Leiden, ohne Tränen, ohne Enttäuschung, ohne Frust und ohne Tod. Eine perfekte Welt, wo Gott und Mensch wieder zusammen in Frieden leben. Und auch wenn wir ehrlich miteinander sind, wir wissen, dass wir nicht dazugehören, dahin gehören, weil wir selbst Teil des Problems sind. Wir lieben Gott nicht von ganzem Herzen, wir lieben einander nicht von ganzem Herzen nicht und machen das in unseren Gedanken und Worten sehr klar, geschweige denn unsere Taten. Und doch obwohl wir in dieser perfekten Welt nicht dazugehören, liebt Gott uns so sehr, obwohl wir es nicht verdienen, er liebt uns so sehr, dass er seinen einzigen Sohn Jesus sendet. Und Jesus führte das Leben, das wir hätten führen sollen und stirbt am Kreuz den gottverlassenen Tod, den wir eigentlich verdienen. Für unsere Sünden, für unsere Verfehlungen. Und wunderbar bleibt er nicht im Grab. Er bleibt nicht tot, sondern am dritten Tag steht er wieder auf als siegreicher Herr der ganzen Welt, der nie wieder sterben wird, der selbst dafür sorgen wird, dass seine neue Welt hier auf Erde kommt. Und er selbst sorgt jetzt dafür, dass es auch Menschen geben wird, die Anteil an dieser neuen Schöpfung haben werden. Jesus sammelt seine Gemeinde aus der ganzen Welt. Menschen, die ihm vertrauen. Und wer an Jesus glaubt, wer ihm vertraut, bekommt volle Vergebung, bekommt eine neue Identität, bekommt Jesu Beziehung selbst mit seinem Vater, einen festen Platz in Gottes Herzen und einen Platz in dieser wunderbaren neuen Welt, die Jesus schaffen wird. Diese Botschaft ist Jesu Priorität. Diese Botschaft sollen wir glauben. Diese Botschaft soll unser Leben prägen. Diese Botschaft soll ein Zentrum unserer Gemeinde sein. Hier ist Jesu Priorität für uns, die Priorität seines Wortes. So, wenn wir uns anschauen, wenn wir überlegen, was für Talente hier in diese Gemeinde stecken, was für Energie, was für Fähigkeiten, was für Begabungen, was für Zeit, was für Vision, was für Geld. Wie wollen wir das alles nutzen? Wir wollen das nutzen, um Jesu Priorität umzusetzen, auch bei uns, sodass hier in LEC an einem Sonntag um 4 Jesu Wort unsere Priorität bleibt. So, zuerst haben wir die Priorität des Wortes gesehen. Und zunächst kommen wir zum Problem des Wortes. Zunächst das Problem des Wortes. Ich war 2 Jahre lang Lehrer. Ich habe häufig Schulaustausche geführt und irgendwie war es immer wieder Thema im Unterricht während dieser Austausche. Was sind die Unterschiede oder die Stereotypen zwischen Deutschland und Italien oder Deutschland und England oder wie auch immer? Und irgendwie ein Stereotyp, was zumindest wir Engländer für die Deutschen haben, ist, dass ihr ziemlich gut organisiert seid. Wir beneiden euch drum, weil wir es nicht sind, weil ich es nicht bin zumindest. Und aus einer deutschen Sicht der Dinge ist es ziemlich skandalös hier. Denken wir darüber nach, wenn eine deutsche Person etwas erreichen will, was passiert? Man bildet ein Team, einen Trägerkreis, man hat eine Sitzung, es gibt ein Protokoll, das Protokoll wird umgesetzt und 2 Tage später steht das Produkt da, schön verpackt, voilà. Zumindest wünscht man sich das so. Aber wenn man dieses Gleichnis anschaut, eigentlich müssen wir den armen Bauherr sofort entlassen oder er soll gefälligst seine Herangehensweise ändern. Er hat die Saat in seinen Händen und er schmeißt das Zeug überall hin, völlig egal, wo es hinkommt, und 3/4 davon geht völlig verloren, ist verschwendet. Wo liegt das Problem? Laut Jesus in seiner Erklärung von diesem Gleichnis in den Versen 14 bis 19 liegt das Problem allerdings nicht beim Bauer und auch nicht bei der Saat, nicht beim Wort, sondern beim Boden. Wenn wir uns dieses Feld vorstellen, wo die Saat gesät wird, es ist kein friedliches Feld, sondern wenn wir eigentlich das lesen, es kommt uns vielmehr wie ein Kriegsgebiet vor. Es gibt einen unsichtbaren Widerstand zum Evangelium, zur frohen Botschaft. Denn dieser Widerstand will die frohe Botschaft entfernen oder verbrennen oder ersticken. Schauen wir uns die verschiedenen Probleme hier an. Das erste Problem ist das harte Herz und Satans Diebstahl, in Vers 15. Da lesen wir, bei einigen Menschen ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Das Wort wird gesät, doch sobald sie es gehört haben, kommt der Satan und nimmt das Wort wieder weg, das in sie hineingesät worden ist. Damals, als die Bauer die Saat ausstreuten, gingen sie über verschiedene kleine Wege zwischen den Feldern. Und sie würden immer wieder auf diese Wege gehen, sodass der Boden auf diese Wege ziemlich hart würde und unnachgiebig. Und wenn etwas von der Saat drauf fällt, dann kann es nicht in die Erde hineinkommen, sondern bleibt auf der Oberfläche und wird von den Vögeln gefressen. Und Jesus sagt, so geht's eine Gruppe von Menschen, die sein Wort hören. Diese Gruppe von Menschen haben harte Herzen und weigern sich, Jesu Wort in sich einzulassen, aufzunehmen. Nun, in Markus Evangelium sind es eindeutig die religiösen Leute. Das sind die Pharisäer. Sie sind so voreingenommen gegen Jesus, dass sie ihm nicht zuhören. Dass sie ihm nicht beim Wort nehmen wollen. Und so kommt der Teufel, sagt Jesus, und stehlt das Wort weg von denen. Und sie führen ihr Leben weiter und Jesus ist für sie bloß eine blöde Idee, schlimmstenfalls Konkurrenz, die beseitigt werden muss, aber nicht lebensrelevant. Und so die erste Frage für uns, die wir denn in diesem Gleichnis sind und es uns anschauen, welche Rolle hat Jesu Wort in unserem Leben? Welchen Platz hat Jesu Wort in unserem Herzen, in deinem Herzen? Hat es überhaupt Platz? Es gibt einen zweiten Boden und der ist nicht so viel besser. Verse 16 bis 17. Bei anderen ist es wie mit der Saat, die auf felsigen Boden fällt. Wenn sie das Wort hören, nehmen sie es sofort mit Freuden auf. Und wir denken, wuhu, das sieht wunderbar aus. Aber, führt Jesus fort, aber sie sind unbeständige Menschen, Pflanzen ohne Wurzeln. Und sobald sie wegen des Wortes in Bedrängnis geraten oder sogar verfolgt werden, wenden sie sich wieder davon ab. Im Markus-Evangelium steht diese Art von Boden für die Menschenmenge, die wir zum Beispiel in Vers 1 sehen. Sie hören das, was Jesus sagt, sie freuen sich dran. Und vielleicht erwähnt einer davon am nächsten Tag, dass er Jesus zugehört hat oder dass er in einem Gottesdienst war. Und seine Kollegen auf der Arbeit lachen ihn dafür aus. Oder vielleicht jemand setzt sich zu den Christen in der Mensa und quatscht mit denen. Und freut sich über eine neue Freundschaft mit diesen Christen, ohne dann ein paar Stunden oder ein paar Tage später von einem Kommilitonen zu hören, ich habe dich doch mit diesen Christen, diesen komischen Leuten da in der Mensa gesehen. Du gehörst doch nicht dazu, oder? Und wie auch immer der Druck aussieht, sobald der Druck da ist, steigen diese Menschen aus. Ihr Glaube scheint eine Weile lang echt zu sein, aber ist doch letztendlich nicht echt gewesen, ist nicht bleibend gewesen. Sie haben das Wort nicht wirklich beherzigt und beim ersten Druck es hinter sich fallen lassen. Liebe Freunde, das heißt, dass wir uns denn die Frage stellen wollen, haben wir Wurzeln in dem Wort und hat das Wort Wurzeln in uns? Wenn es uns gerade gut geht, bereiten wir uns auf schlimmere Tage vor, indem wir Jesu Wort lesen und versuchen, seine Verheißungen uns zu merken, so dass, wenn der Druck kommt, wir seine Verheißung im Kopf und im Herzen haben, wie zum Beispiel, ich werde immer bei euch sein und euch nie verlassen. Oder wer zu mir kommt, den werde ich nie hinausstoßen. Wir wollen einander helfen, Wurzeln zu haben, die uns festhalten. So dass, wenn der Druck kommt zu uns, entweder als Individuum oder als Gemeinde, wenn der Druck kommt, dass wir dann nicht wegrutschen und nicht wegfallen. Pflanzen ohne Wurzeln. Wenn ich ehrlich bin, es ist der dritte Boden, der mir am meisten Angst macht. In den Versen 15 und 16, bei den ersten zwei Boden, wird das Wort sobald stumm geschaltet, sofort. Hier allerdings ist es anders, Vers 18 bis 19. Wie bei anderen ist es wie mit der Saat, die ins Dorngestrüpp fällt, sagt Jesus. Sie hören das Wort, doch dann gewinnen die Sorgen diese Welt, die Verlockungen des Reichtums und andere Begierden Raum und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht. Hier spricht Jesus von kein schneller Hinterhalt. Hier spricht er von Einbruch bei Nacht. Langsam, still und unbemerkt brechen diese Diebe in unser Herz hinein, um Hoffnung zu ersticken und Jesu Wort zu vertreiben. Es ist ein langsamer und lautloser Mord. Und man denkt, boah, das ist schon dramatisch, das ist schon irgendwie gravierend, aber es ist in der Tat nur die Konsequenz von vielen kleinen falschen Entscheidungen. Von vielen kleinen Dingen, die das Herz liebt und unbedingt haben will, so dass unser Fokus auf diese kleinen Dinge bleibt und nicht auf Jesus. Und unsere Hunger nach ihm wird irgendwie Tag für Tag oder Woche für Woche doch ein Tick weniger und ein Tick weniger und ein Tick weniger, bis es nicht mehr da ist. Und so wollen wir uns fragen, was lenkt uns von Jesus ab? Was lenkt dich von Jesus ab? Was erstickt das Wort bei dir? Sind es eher die Sorgen im Moment? Oder die Verlockungen des Reichtums, oder sind das einfach, was Jesus hier nennt, andere Begierden? Das ist eine wunderbare Art und Weise, das zu beschreiben, ist, was wir so häufig erleben. Wir sehen irgendetwas und denken, ew, das will ich haben, das gefällt mir. Und was wir hier sehen, ist, dass die Gefahr nicht nur von der Anziehungskraft des Bösen kommt. Habsucht oder eine Affäre oder Pornografie oder irgendeine typischen Sünde, sondern die Gefahr kommt auch hier vom Missbrauch von guten Dingen. Wir können etwas begehren, was tatsächlich gut ist, bloß wir können es in einem falschen Maß begehren. Wir können die Kenntnis des lebendigen Gottes und eine Ewigkeit mit Christus für einen guten Ruf bei den Nachbarn tauschen. Oder dafür, dass wir irgendwie bei der Arbeit gut ankommen und hilfreich sind, tauschen. C.S. Lewis hat das wunderbar in einem Bild zusammengefasst. Er sagt, manchmal, wenn wir uns anschauen und betrachten, was wir uns eigentlich als Ziel nehmen, was wir uns füttern wollen, was unser Ziel ist, wo wir uns hingeben. Wir sind wie kleine Kinder, die im Schlamm spielen, in der Straße. Auf der Straße. Weil wir uns nicht vorstellen können, was es wohl und je bedeuten könnte, einen Urlaub am Strand zu nehmen. Und so auch hier. Sorgen diese Welt,
die Verlockungen des Reichtums und unsere anderen Begierden.
Es ist ein Spielen im Schlamm, wenn Jesus uns in seinem Wort einen Strandurlaub anbietet, wahres Leben anbietet.
Und weil diese Gefahren hier, was wir hier sehen, nicht nur von außen kommen, sondern auch von innen, merken wir wieder, dass wir einander als Gemeinde brauchen.
Weil wir uns selbst betrügen können, brauchen wir den Rat von guten christlichen Freunden, die unser Leben gut kennen, die uns auch ansprechen, wenn sie etwas in uns sehen und denken, war das wirklich weise? Wieso hast du das eigentlich gemacht? Die uns diese Art von Fragen stellen, weil wenn wir ehrlich miteinander sind, wenn es etwas gibt, was wir ziemlich gut machen können, dass es unsere eigenen Schwächen und Sünden irgendwie rechtfertigen.
In diesen Versen, Verse 14 bis 19, zeigt Jesus uns die Probleme, die mit dem Wort kommen. Wenn wir einmal über Evangelisation und pro Christ nachdenken, viele Leipziger würden höchstwahrscheinlich das Evangelium hören. Und manche von denen werden es sofort ablehnen. Das soll uns nicht überraschen. Andere werden eine Weile lang zum Gottesdienst kommen, entweder hier bei uns oder in einer anderen Gemeinde in der Stadt. Und einen Sonntag werden sie nicht mehr da sein. Andere werden langsam aber sicher zulassen, dass ihr Herz irgendwo anders seinen Reiz findet, seine Zufriedenheit findet. Das soll uns nicht überraschen. Jesus sagt das alles voraus in den Versen 14 bis 19. Aber die Frage, die wir uns erstmal stellen wollen, ist, wie reagiere ich auf Jesus? Was lenkt mich von Jesu Wort ab? Und wenn wir ehrlich miteinander sind, wissen wir, dass wir alle dazu geneigt sind, irgendwann und immer wieder uns von Jesus ablenken zu lassen. Und so Jesus ruft uns heute zurück zu ihm, umzukehren und wieder uns an seine Liebe zu freuen. Unser alles in ihm zu finden, unsere Identität und Hoffnung und Zuversicht in ihm zu finden. Mit der Gewissheit, dass er es liebt, uns zu vergeben. Er liebt es, halbherzige Christen zu retten. Er hat Platz für uns, sowohl im Herzen wie auch in seinen Armen.
Nun, wenn das die Probleme des Wortes sind, was ist eigentlich denn Gottes Sicht der Dinge? Was ist das Ziel des Wortes? Das ist unser dritter Punkt, das Ziel des Wortes. Stell dir eine, vielleicht kenne ich das deutsche Wort dafür nicht, schauen wir mal. Wisst ihr, was ich meine, wenn ich sage eine Automatiktür? Okay, stellt euch jetzt Rewe oder Aldi vor. Habt ihr einen Rewe oder Aldi im Kopf? Ja? Okay, einige von euch sind noch da. Ja? Okay, die Tür, die man durchgehen muss, um zu Rewe oder Aldi anzukommen. Wie heißt das? Aber man schiebt es nicht. Das macht okay. Ich liebe diese Sprache. Okay, stellt euch eine Schiebetür vor, okay? Aus der Ferne sieht sie geschlossen aus. Sie sieht ja zu aus. Sie ist ja zu, wenn niemand gerade durchgeht. Und wenn man eine solche Tür zieht, hat man eigentlich die Wahl. Entweder man denkt, okay, da ist nichts los, da ist nichts dahinter, sie ist eh zu, da gehe ich einfach irgendwo anders. Hier habe ich nichts zu suchen. Oder man denkt, ich frage mich, ob etwas dahinter steckt. Ich frage mich, ob irgendwie etwas da ist. Und man geht einen Tritt näher. Und tatsächlich, was denn passiert, wenn man auf eine Schiebetür zugeht? Tschatsching, sie öffnet. Ungefähr das ist der Sinn hier von Jesu Gleichnisse. Genau dieses Öffnens passiert in Vers 10. Die Jünger sind offenbar verwirrt. Sie fragen sich, was Jesu Gleichnis in den ersten paar Verse in Kapitel bedeuten könnte. Sie wollen wissen, was dahinter steckt. Und so gehen sie auf Jesus zu und fragen sich, was ist eigentlich denn der Sinn hier? Was soll das alles heißen? Vers 11 gibt denen die Antwort. Euch ist es von Gott gegeben, das Geheimnis seines Reiches zu verstehen. Den Außenstehenden aber wird alles nur in Gleichnissen verkündet. Jesus lehrt damit, dass Gott unsere Augen öffnen muss, damit wir sein Wort verstehen. Von der Natur aus sind wir alle harten Boden, dornig und steinig. Aber wenn Gott unsere Augen öffnet, dann gehen wir wie die Jünger hier auf einmal zu Jesus, auf Jesus zu. Wir gehen näher dran, wir fragen, wir wollen wissen, wir wollen entdecken, was verspricht Jesus, wer ist Jesus? So auch hier in Vers 9. Wer Ohren hat und hören kann, der höre. Jesus lädt seine Jünger ein, näher zu kommen. Das ist das primäre Sinn von den Gleichnissen. Aber es gibt ein anderes Ziel hier, ein anderer Sinn. Wir sehen auch hier, dass Jesus nicht in Gleichnisse spricht, weil sie irgendwie ganz nette Geschichten sind, die man sich eh gut merken kann. Hey, erinnerst du dich dran an die Geschichte mit den verschiedenen Boden? Hä? Ach ja, klar. Nein, das ist nicht der Sinn. Die Gleichnisse sind ein Gerichtsurteil. Vers 12. Denn mögen sie auch sehen, sie sollen nichts erkennen. Mögen sie auch hören, sie sollen nichts verstehen, damit sie nicht etwa umkehren und ihnen vergeben wird. Jesus spricht in Gleichnisse, damit manche Leute ihm näher kommen. Und in Gleichnisse, damit manche Leute fernbleiben, ihn nicht verstehen und nicht umkehren. Und das ist schon ein hartes Wort, was Jesus sagt. Doch der Gott, der nur das sagt, was uns gefällt, was wir gut finden, das ist eh sowieso der Gott, den wir erfunden haben. Ein wahrer Gott, der wirklich unabhängig von uns existiert, der einfach da ist, der wird auf eine Art und Weise sprechen, die jede Kultur irgendwann irgendwie anstößig findet. Und so, dass Jesus in harten Worten manchmal spricht, ist ein Indizien dafür, dass er kein Produkt irgendeiner Fantasie ist. So, was meint Jesus hier? Der Kontext gibt uns die Antwort. Die in Vers 11 draußen stehen, die Draußenstehenden, das sind diejenigen, die im vorherigen Kapitel, Kapitel 3, behauptet haben, dass Jesus Menschen durch die Kraft des Teufels heilt. Und in Kapitel 3, 29 hat Jesus dann zu denen gesagt, ihr lästet den Heiligen Geist und ihr werdet nie vergeben. Und was wir jetzt hier sehen, ist, dass Jesus sein Wort hält. Und genauso wie Gott den Propheten Jesaja schickte, um Gericht zu Israel zu sprechen, viele Jahrhunderte vor Jesus, was Jesus teilweise dann in Vers 12 zitiert, so spricht Jesus hier im Gleichnisse als Zeichen des Gerichts. Er spricht auf diese Weise, so dass die Pharisäer von Kapitel 3, die ihn hartnäckig abgelehnt haben, nicht an ihn glauben. Liebe Freunde, wenn wir das Hören, denken wir sofort, okay, heißt das denn, dass wenn ich das Evangelium höre und Jesus nicht sofort annehme, dass ich dann nie wieder die Chance habe, dass ich nie wieder Christ werden kann? Nein, das will Jesus hier nicht lehren. Das ist nicht der Sinn von Vers 11. Jesus spricht Vers 11 mit einer gewissen Kategorie von Menschen im Kopf, vor Augen. Aber Jesus lehrt sehr wohl, dass es gefährlich ist zu meinen, dass man immer wieder Gottes Wort hören kann, und dann auf dem Sterbebett umkehren und glauben kann. Oder irgendwann in der Zukunft. Oder überhaupt morgen umkehren kann. Der Moment könnte kommen, wenn Gott das Herz verhärtet, so dass es zum steinigen Boden von Vers 15 kommt. Morgen könnte zu spät sein. Und deswegen ist die beste Zeit zu glauben, die beste Zeit zu Jesus zu gehen, jetzt. Jetzt ist immer die beste Zeit, an Jesus zu glauben, zu ihm umzukehren. Den eigenen Unglauben, um anzuzweifeln. Denn jetzt nimmt Jesus jeden in Liebe auf, der zu ihm im Glaube kommt und sich auf seine Güte und Gnade verlässt. Und das ist unser letzter Punkt. Das ist das, worauf wir gewartet haben. Das ist die richtige Reaktion auf Gottes Wort. Unser letzter Punkt, die richtige Reaktion auf Gottes Wort. Wenn Gottes Wort echte und bleibende Frucht in uns bringen und schaffen soll, müssen wir es hören und beherzigen. Vers 20. Bei anderen schließlich, sagt Jesus, ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Sie hören das Wort,
nehmen es auf und bringen Frucht, 30-fach, 60-fach, sogar 100-fach. Das ist die einzige richtige Reaktion, wenn jemand uns Leben anbietet. Das Wort zu hören und anzunehmen. Kein leeres Wort bietet Jesus uns hier an, keine leere Philosophie oder unpersönliche Religion, sondern er bietet uns sich selbst im Wort an. Es geht darum, dass wir Jesus selbst annehmen. Für die von uns, die wir schon Christen sind, hier ist der Weg zum weiteren Wachstum. Das Wort des Evangeliums immer weiter hören und beherzigen. Hier ist die Speise, die wir brauchen, damit wir stark werden können. Damit wir weiter glauben können. Damit wir in Versuchungen bestehen können. Hier ist das Wasser, das der Heilige Geist auf uns gießen will und muss, damit wir wachsen können. Denn christliche Nachfolge geht nie am Wort vorbei. Christliche Nachfolge bedeutet, demjenigen nachzufolgen, der zu uns mit Schöpfungskraft spricht. Weil Jesus spricht, wollen wir auf ihn hören und sein Wort beherzigen. Für uns als Einzelne, die Bibel täglich lesen. Weiter in der Bibel lesen. Wenn wir die Bibel schon etliche Mal durchgelesen haben, schon wieder beim 1. Mose 1 anfangen und weiter durchlesen. Vertrauen, dass Gott Neues zu uns zu sagen hat. Für uns als Gemeinde heißt es, dass dieses Anliegen, diese Priorität, diese richtige Reaktion unsere Gebete füreinander prägen sollen. So, dass wenn wir füreinander beten, wir denken, oh ja, Vater, bitte danke dir für Theo, bitte schenk, dass Theo dein Wort hört und annimmt und beherzigt. Vater, danke dir für Petra, bitte schenk, dass Petra diese Woche dein Wort hören kann und annehmen kann, dass es Frucht in ihrem Leben bringen kann. Und das für jeden Einzelnen von uns. Wir wollen voneinander beten, dass wir die richtige Reaktion zum Wort bringen. Das heißt auch, dass diese Reaktion unser Miteinander prägen kann. Wenn wir dann später beim Abendessen gut quatschen und so, könnten wir auch einander die Frage stellen, ja, was hast du neulich in der Bibel gelesen? Oder könnte ich dir davon erzählen, was ich neulich in der Bibel gelesen habe? Heißt auch, dass wir für die Eltern unter uns beten wollen, dass sie ihre Kinder Jesu Wort und die richtige Reaktion zu ihm gut lehren können. Wir wollen auch für die Kinder beten und das nicht vergessen, immer wieder zu tun, nicht nur im Gottesdienst. Und wie wir nächste Woche noch in größeren Detail sehen würden, wird das Wort nicht fruchtlos bleiben, wenn wir diese Reaktion haben. Was verspricht Jesus hier? Mehr als ein normaler Bauer sich je wünschen könnte und träumen könnte. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Mehr als wir erwarten würden. Mehr als wir schaffen könnten. Aber das ist nicht zu viel für Gott. So, weil Gottes Wort Jesu Priorität ist, wollen wir es hören, beherzigen und weitersagen. Gott verspricht Ernte. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir wollen wieder darüber staunen, dass du ein Gott bist, der redet. Und dass wir deine Stimme in unserer eigenen Sprache hören können. Verstehen können. Vater, welch ein Wunder. Und wir danken dir dafür. Und Vater, du siehst, was uns gerade von deinem Sohn und seinem Wort ablenkt. Oh Vater, bitte gib uns die Kraft. Gib uns das. Gib uns die Barmherzigkeit, die wir brauchen, die Gnade, die wir brauchen, so dass wir Jesu Wort beherzigen können und nicht vergessen oder zur Seite treiben. Und Vater, wir bitten dich, dass wir mehr und mehr davon erleben und erfahren, was du hier versprichst, dass wir Ernte in unserem Leben sehen und in unserer Gemeinde und in unserer Stadt durch die Kraft deines wunderbaren Wortes. Hilfe uns, richtig mit Glaube und Umkehr zu reagieren. In Jesu Namen. Amen.